Soll ich dir sagen, mal, wann hast du eigentlich das letzte Mal an deine Finanzen gedacht und dich mit ihnen beschäftigt? Also deine persönlichen Finanzen, nicht Finanzen allgemein.
Also größer über meine Finanzen habe ich mich, glaube ich, am Anfang des Jahres, so um Weihnachten rum mal beschäftigt, weil da habe ich so meinen Jahrescheck gemacht, habe ich auch mein Depot, ich habe sogar mein Girokonto gewechselt und auch mein Depotwechsel sozusagen abgeschlossen. Und seitdem eigentlich nicht mehr großartig, weil mein ETF-Sparplan läuft da durch und so weiter. Ansonsten, wenn du es genau wissen willst, ja, ich habe mich vor kurzem in dem Sinne mit meinen Finanzen beschäftigt, als ich meine Auslandsreisekrankenversicherung gewechselt habe, um die für meinen USA-Urlaub auf Vordermann zu bringen.
Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist natürlich ein erfreulicher Anlass. Und es ist ja immer gut, sich mit seinen Finanzen auseinanderzusetzen. Aber, und das habe ich mich persönlich gefragt, aber es ist auch so im Gespräch mit manchen Kolleginnen und Kollegen rausgekommen, so die Frage: Kann man das zu viel machen?
Definitiv.
Und macht einen das dann unglücklich? Und die Frage ist ja auch, kann mich das unglücklich machen oder mich ängstlicher machen, wenn ich mich eigentlich zu gut mit Finanzen auskenne? Mhm. Und das wollen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp diskutieren, weil bei Finanztipp sind wir ja der Meinung, Finanzen kannst du selbst und wir zeigen dir wie. Und wie du das stressfrei hinbekommst, das diskutieren wir in dieser Folge. Genau, also dieses, ich habe da natürlich auch so ein bisschen, wenn man so drüber redet, ich habe natürlich auch gegoogelt und ich bin dann witzigerweise auf das Thema in unserer Finanztipp-Community im Forum gestoßen.
In unserem Forum, ja.
Da wurde das nämlich auch diskutiert und da hat ein User ganz konkret gefragt und deswegen wollte ich das so mit hier reinnehmen, weil ich habe so drüber nachgedacht und das war irgendwie, ja, es sind immer so diese schönen Zufälle im Leben. Und er selber hat eben gesagt, der User, er ist in einer sehr, sehr stabilen Situation. Also er ist Ende 30, sein Sparplan läuft, er hat eine Wohnung gekauft und in ein paar Jahren abbezahlt.
Und zusätzlich noch einen ETF-Sparplan.
Also schon ist eigentlich schon mal sehr, gut, ja, sehr gute finanzielle Situation. Und das Problem ist aber, er macht sich oft Gedanken um Geld, ohne dann aber so eine Entscheidung zu treffen, weil er könnte ja morgen mehr oder bessere Informationen haben. Und das ist dann ja dieser Teufelskreis, also man spart, dann hast du das Gefühl, nicht genug gespart zu haben und dann hast du wieder Angst, das Geld unnütz auszugeben und da kommst du dann nicht mehr raus. Und sein Gedanke war quasi so, reicht es nicht, alle 6 bis 12 Monate alles zu regeln und warum beschäftigt ihn das so?
Ich glaube, ganz viele auch in unserer Finanz-Community, in unserem Forum, das übrigens top ist, ja, also da muss ich mal kurz Werbung für unser Forum machen, ja. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mal eine Frage hast, ja, auch eine komplexe Finanzangelegenheit, in unserem Forum sind wirklich sehr erfahrene Finanztipp-Nutzerinnen und Nutzer unterwegs, ganz tolle Leute, die auch vom Fach in vielen Fällen sind und die Wahrscheinlichkeit, dass du auf deine Frage eine wirklich kompetente Antwort oder zumindest eine sehr ausgewogene Meinung, die dir weiterhilft, bekommst, ist ganz toll. Also wenn du eine komplexe Frage hast, ist unser Forum da einfach eine tolle Anlaufstelle. So, jetzt, ich glaube, dass die Gefahr, was du gerade gesagt hast, sich mit den Finanzen zu viel zu beschäftigen, dann zu meinen, nicht alles zu wissen, sich nicht genug gekümmert zu haben, ist riesig. Einfach aufgrund des Problems oder der Punkt des Umstands, dass da draußen es so viele Angebote, so viele Informationen, so viele auch unterschiedliche Meinungen gibt. Und natürlich verstehe ich das, dass die Menschen sozusagen sich nicht einfach blind auf Finanztipp verlassen. Ja, weil wir würden ja sagen, Geld ganz einfach, 4-Töpfe-Prinzip, 50-30-20-Regel, teilst da dein Einkommen auf und gutes. Ja, und wenn du noch eine Wohnung gekauft hast, auch nicht schlecht. Ja, keine schlechte Idee. Und vor allem, wenn du die jetzt dann abgezahlt hast, brauchst du überhaupt gar keine Sorgen mehr machen. Ein bisschen was zur Seite legen, damit du die instand halten kannst. Aber du triffst natürlich, weil du dich mit diesen Themen dann irgendwann mal in deinem Leben beschäftigt hast, wird dir ja vor allen Dingen zum Beispiel über Social Media ganz automatisch neue Inhalte serviert. Ne? Dann siehst du mal ein Reel hier, siehst du mal ein Short auf YouTube, dann liest du mal da einen Beitrag, kriegst irgendwie über Google Discover was vorgeschlagen oder was sonst auch noch was. Und dann kommst du natürlich ins Nachdenken so, ah ja, das ist schon okay mit meinem ETF-Depot, aber ich könnte ja das vielleicht auch noch machen. Oder wie kann ich denn da noch Steuer rausholen? Oder ist das nicht jetzt der neueste heiße Scheiß, wo ich irgendwie Geld reinstecken sollte und so? Und dann komme ich natürlich in Versuchung. Und da geht es noch gar nicht mal um Gier im Sinne von, ich verpasse irgendwie eine riesen Rendite, aber es ist FOMO. Ich habe Angst, was zu verpassen. Ja, ich habe Angst, ich könnte ja, weil sich ja dauernd was ändert, irgendwie einen großen Fehler machen. Und unsere Standardantwort wäre natürlich zu sagen, wir informieren dich schon, wir sagen dir schon, wenn du was wirklich ändern musst, aber ich verstehe auch, dass das vielen Leuten nicht reicht. Und das ist ein ziemlicher Teufelskreis. Das, glaube ich, ist auch ein bestimmter Schlagmensch, der aber sehr häufig ist, nämlich gerade dann, wenn du halt das Bewusstsein hast, hey, ich kann Finanzen selbst, ich möchte mich auch damit auseinandersetzen und ich habe festgestellt, ich bin da schon echt gute erste Schritte gegangen, aber dann gibt es ja nochmal was dahinter. Ich muss da immer an die gleiche Szene denken, als ich bei einem Kongress letztes Jahr war, hier tatsächlich hier in München, wo mich auch ein erfahrener Mann aus der Branche gefragt hat, der hatte mich dann kennengelernt und kannte unseren Content auch schon einigermaßen, wusste schon, dass wir da auf ganz Einfachheit setzen, aber dann hat mich sozusagen beim Abendessen an einem Stehtisch so zur Seite genommen, sag ich, aber jetzt sag doch mal, was ist denn das nächste Level? Was mache ich denn jetzt wirklich, ja, wenn ich das jetzt mit dem ETF? Und ich habe ihn so angeschaut und habe gesagt, es gibt kein nächstes Level, es gibt keinen Saidi-Geheimtipp, was jetzt der wirkliche ETF ist, der die Riesenrendite bringt oder der die Kryptowährung oder was auch immer oder der Riesensteuertrick oder sowas in der Richtung, gibt's nicht. Und wenn, dann hätten wir das längst publiziert, ja, dann würde es groß in Newslettern und in diesem Podcast her und so weiter stehen, gibt es nicht. Aber das ist für viele Menschen, glaube ich, total schwer zu akzeptieren, weil sie so ein bisschen nervös sind dann auch an der Stelle, weil sie wissen, ich weiß schon relativ viel, aber ich weiß halt nicht alles. Und deswegen könnte ich ja was verpassen.
So ein bisschen, ist ja so ein bisschen diese berühmte sokratische Schwelle aus der Philosophie, irgendwann quasi zu erkennen, dass man nichts weiß, egal wie viel man weiß, aber das ist ja quasi das Höchste, auch so zen-mäßig, was man erreichen kann. Aber ich habe mir dann auch gedacht, das ist natürlich erstmal auch mit Fakten schwer greifbar zu machen. Wir sind jetzt in so einer sehr gefühligen Situation und Angst ist ja auch so das Problem. Angst setzt mich ja ganz krass auch unter so Handlungsdruck. So ist sie auch, denke ich mal, evolutionär angelegt, dass du halt was tust, wenn du Angst hast. Als Steinzeitmensch musstest du halt auch öfter mal was tun in so Angstsituationen. Und ich habe dann aber überlegt, naja, wie können wir das jetzt greifbar machen, was man so tun kann? Und ich habe mir dann gedacht, eventuell hilft der Dunning-Kruger-Effekt bei der Erklärung. Jetzt das war eine sehr theoretische Folge. Jetzt waren wir erst bei der sokratischen Schwelle und jetzt kommt der Dunning-Kruger-Effekt. Sorry dafür. Vielleicht gibt es ja bald unseren Videopodcast mit diesen gelben Arte-Untertiteln.
Fürchte ich auch. Ja.
Was sagt dir der Dunning-Kruger-Effekt? Im Endeffekt geht es darum, es gibt ja zwei Arten von Kompetenz. Es gibt quasi so faktisch messbare Kompetenz, wie gut zum Beispiel, wie gut kann Saidi rechnen? Ist eine faktisch messbare Kompetenz, es gibt natürlich auch die selbst eingeschätzte Kompetenz, also wie gut denkt Saidi, dass er rechnen kann. Und naja, der Effekt ist quasi, je kompetenter ich bin, faktisch, also zum Beispiel, je besser ich rechnen kann, desto weniger denke ich, dass ich wahnsinnig gut rechnen kann. Ja. Und Leute, die inkompetent, also zum Beispiel, wer jetzt, sagen wir, nicht besonders gut rechnen kann oder so okay gut rechnen kann, denkt ganz, ganz oft, man kann wahnsinnig gut rechnen. Oh. Ich denke mir das immer, unpopuläres Beispiel, so ein bisschen mit Fußball. Also jemand, der zum Beispiel ein sehr guter Fußballtrainer ist, so Landesliga zum Beispiel, ist ja schon ein wahnsinnig guter Fußballtrainer, würde wahrscheinlich sagen, so, ich kenne mich so okay mit Fußball aus. Während so der, die durchschnittlichen Casual-Fußball-Fans, die sich am Samstag die Sportschau reinziehen, so wie ich, die denken, sie sind die
absoluten... Wie kann er denn den einwechseln? Was macht man da?
Wir sind die absoluten Fußball-Koryphäen, Kompetenz über 9000. Genau. Und wenn man in was sehr Gutes, schätzt man ja sein Können oft niedriger ein, als es tatsächlich ist. Das sagt quasi dieser Dunning-Kruger-Effekt. Und übertragen auf Finanzwissen heißt es doch so ein bisschen, je mehr ich mich damit beschäftige, desto größer wird wahrscheinlich meine potenzielle Unzufriedenheit, weil ich halt auch die ganzen negativen Konsequenzen weiß.
Und es ist wirklich ein Effekt von der Umwelt, wie wir gerade schon gesagt haben. Ich bleibe nochmal bei dem Thema mit dem Rechnen. Das trifft nämlich auf mich absolut zu. Ja? Ich muss jetzt nicht in meinem Alltag super viel dauernd rechnen. Aber natürlich, glaube ich, muss ich natürlich mehr rechnen als so der Durchschnittsdeutsche, als Leute aus der Durchschnittsbevölkerung. Und weil ich damit relativ oft konfrontiert bin, und so ist es auch, sage ich von mir selbst, dass ich tatsächlich nicht besonders gut kopfrechnen kann. Tatsächlich, wahrscheinlich würde ich jetzt dann doch, wenn ich jetzt kurz sozusagen mich löse, ja, kann ich wahrscheinlich im Vergleich zum Durchschnittsdeutschen überdurchschnittlich gut kopfrechnen. Aber ich bin sicherlich nicht top im Kopfrechnen. Übrigens, im Gegensatz zu meinem Chefredakteurskollegen Hermann Josef Tenhagen, der einfach ein hervorragender Kopfrechner ist. Aber ich bin dazu sehr mit dem Taschenrechner aufgewachsen. Aber der Druck kommt halt aus meinem, in diesem Fall vor allem beruflichen Umfeld, dass sozusagen vom Finanzexperten Saidi Sudilatu erwartet wird, dass der natürlich top Kopfrechnen kann. Ich kann ganz gut so dreisatzmäßig überschlagen, aber ne, wenn ich mal so kurz eine Kopfrechenaufgabe machen muss, da scheitert es ganz schnell bei mir, dann würde ich auch das Handy zücken. Aber es kommt aus der Erwartung des Umfelds und weil ich damit halt überdurchschnittlich oft konfrontiert bin. Und das kann man jetzt, genau wie du gesagt hast, halt auch Finanzwissen übertragen. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dich mit Finanzfragen, ob das jetzt Geldanlage, Versicherungen, Hausbau und weiter beschäftigst, dann kommst du natürlich jetzt allein dadurch, dass du dich damit beschäftigst, überproportional in Kontakt mit Informationen und du weißt dann vielleicht schon, gerade zum Beispiel im Vergleich zu deinen Freunden und Bekannten deiner Familie, relativ viel, aber wenn du halt dann irgendwie auf Social Media was siehst, einen Text durchliest, dann kommen dir auf einmal Fragezeichen. Oh, da sind ja ganz viele Sachen, über die weiß ich nicht gut Bescheid und die könnten ja eventuell wichtig sein.
Und ich habe mir dann auch gedacht, wie kann man das jetzt einteilen? Und ich war eiskalt bei Dunning-Kruger plagiiert natürlich. Man kann ja, das wird ja so in Quartile, also in so Viertel eingeteilt. Und ich habe mir gedacht, man kann das eigentlich auch finanzwissensmäßig gut in 4 Stufen einteilen. Also Stufe 1 ist so, du weißt ganz, ganz wenig oder quasi nichts über Finanzen, aber dadurch hast du halt auch kein Problembewusstsein.
Weil du nicht damit in Kontakt kommst.
Genau.
Also du weißt nichts, insofern würdest du dir auch die entsprechenden Inhalte nicht anschauen. Du kriegst es auf Social Media nicht ausgespielt, weil du dich einfach nicht dafür interessierst. Also weißt du nicht, dass du wenig bis nichts weißt.
Genau, und das ist so dieses, du denkst, du machst alles richtig und bist deswegen happy. Also so dieser Garten-Eden-Urzustand.
Es gibt keine Probleme. Ich hab genug auf meinem Girokonto bei der Sparkasse.
Passt auf,
ne? Ich kann mir alles jeden Monat so einigermaßen kaufen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht riesig viel ist, aber es ist alles in Ordnung.
Und dann kommt quasi Stufe 2, jetzt kommt so der erste Schritt der Erkenntnis. Du weißt relativ wenig über Finanzen, hast aber das Problem erkannt. Das macht dich jetzt schon mal weniger glücklich, aber du hast natürlich so einen Anreiz, was zu tun. Also es ist eigentlich so eine ganz gute Aufbruchssituation.
Genau, also du bekommst dann irgendwie auch die Erkenntnis, oh, ah ja, stimmt, irgendwie später gibt es nicht mehr so viel Rente. Ich muss da mal was tun, ja. Aber andererseits kann ich nicht all mein ganzes Erspartes in die Altersvorsorge stecken, weil irgendwie muss ich ja nochmal was auf der Seite haben. Ja? Und dann geht's weiter. Und dann findet man eine relativ einfache Lösung, Viertöpfe-Prinzip von Finanztipp.
Ah, die Angst ist quasi schon ein bisschen größer
jetzt. Ja, definitiv.
Und jetzt?
Die sollte auch ein bisschen größer sein, weil du musst wirklich was tun, du musst ins Tun kommen. Ja?
Jetzt hast du was getan. Damit kommst du quasi auf Stufe.
Jetzt bist
du
bei Stufe 3, oder?
3 raus. Mhm. Und du hast jetzt, sagen wir mal, so ein ordentliches Finanzwissen. Mhm. Und hast gut sortierte Finanzen, 4-Töpfe-Prinzip, 50-30-20-Regel, hast das alles umgesetzt. Und dann hast du jetzt eigentlich ein gutes Gefühl, weil du hast es erreicht und jetzt bist du so, das ist eigentlich der Sweet Spot, an dem du sein willst. Also jetzt kommen wir quasi auf den
und jetzt nicht
Höhepunkt,
ne?
unserer, ich sag mal, Angstfreiheitskurve sozusagen. Ja. Und das Problem ist ja natürlich, wir Menschen sind ja neugierig. Das heißt, wir machen immer weiter und soziale Medien verstärken das ja total, weil zum Beispiel, wenn du jetzt als Nutzerin oder Nutzer unseren Podcast auf YouTube anschaust, dann denkt sich ja YouTube, oh, die Person findet Finanzen interessant. Hier hast du 8000 weitere Videos zum Thema Finanzen. Im Endeffekt ist der Sinn von diesen Algorithmen ist ja immer nur dir noch mehr leicht andere Arten vom Gleichen zu servieren. Also wie so eine Pizzakarte.
Ja, und dazu kommt noch, also absolut, Medien, Social Media spielen da einen Teil. Zum Teil wir auch selber, weil wir ja dann auch mal weitere Themen anreißen, weil wir halt wissen, dass die Leute damit in Kontakt kommen und wir dann ordentlich darüber informieren müssen. Und meistens sagen wir dann, kannst du schon machen, mit kleinem Geld, musst aber nicht machen, ist hochrisikoreich, kannst es auch einfach halten, indem du beim Viertöpfe-Prinzip bleibst. So. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt. Und der andere Aspekt ist die Finanzindustrie selber. Also ganz konkret Banken und Versicherungen. Warum? Die wollen es kompliziert machen. Die haben einen systemischen Anreiz, es kompliziert zu machen. Weil, wenn du ein kompliziertes Produkt baust, auflegst, das natürlich dann Vorteile hat, dass ich über die Werbung auch verkaufen kann, dass ich im Vertrieb verkaufen kann, bin ich auf die Branche, auf Banken und Versicherungen und deren Mitarbeiter letztendlich ein Stück weit angewiesen. Weil ich kann es halt dann nicht mehr komplett alleine machen. Und was? Dann bin ich wiederkehrender Kunde. Ich komm einfach immer wieder in Kontakt, weil sagen wir es mal ganz deutlich. Für eine Bank insbesondere ist unser Viertöpfe-Prinzip quasi die Katastrophe. Weil die verdienen an euch nichts. Ja? Du hast ein Girokonto, das kostenfrei ist. Du hast ein Tagesgeldkonto, wo sie ordentliche Zinsen zahlen müssen. Das heißt, mit dem Gewinn machen sie auch keinen großen Gewinn. Und ja, du hast ein ETF-Depot, wo sie von den ETF-Gebühren irgendwie minimal was abbekommen und das sonst auch praktisch kaum Gebühren abwirft. Die verdienen da nichts dran. Also ist der Anreiz für Banken und Versicherungen da, aus dem Kunden muss ich mehr Ja, aus der Zitrone muss ich irgendwie über die Customer Lifetime Value, über dessen, solange wie er bei mir Kunde ist, irgendwie mehr rauspressen. Also schicken Sie die Werbung, machen neue Angebote, lassen sich Sachen überlegen, übernehmen Einfluss auf die Politik. Ja, das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Nochmal, die Branche hat keinen Anreiz, die Dinge einfach zu halten.
Und das bringt dich dann auf Stufe 4, quasi unsere finale Stufe. Du vertiefst dich dann ins Thema und beschäftigst dich so richtig damit. Wir haben ja auch, das fällt mir auch immer bei den Fragen auf, wir haben wahnsinnig viele Nutzerinnen und Nutzer, die wirklich expertige Dinge wissen und fragen. Ist auch bei uns im Forum ganz krass. Wir haben wirklich
Forums-User,
die wissen Zeug. Also ich wäre überfragt gewesen tatsächlich.
Absolut. Ich lese mal da auch. Also ich komme leider nicht so oft dazu, aber deswegen mache ich ja so Werbung für das Forum hier. Wenn ich da mal reinschaue und mir Sachen anschaue, denke ich so, wow. Also hatte ich entweder nicht dran gedacht, das ist mal ein ganz neuer Aspekt, oder ich wusste es einfach nicht. Also das Niveau, das fachliche Niveau bei uns im Forum ist hervorragend.
Und jetzt kommst du auf diese Stufe 4, weil du da so tief drin bist und eigentlich ist jetzt alles super, aber dann schleicht sich natürlich dieser Gedanke rein, oh, es gibt das und du kennst diese ganzen Optionen und dann denkst du, du machst natürlich zu wenig. Und unterschätzt wiederum deine eigene Kompetenz, weil die Leute, die das vorleben, zum Beispiel in den sozialen Medien, die sind ja wahnsinnig kompetent und die haben das und die haben das und die haben Bitcoin und das und haben da rein investiert und ihre Rendite ist so und so toll. Und das geht ja bis auf diese, ja, in diese krassen, sage ich mal, Finanzcoach-Maschen rein mit, ich fahre mit meinem Lambo durch Dubai und kennen wir alles.
Genau, und da spielt natürlich auch wieder Social Media dann eine große Rolle, weil bei den tendenziell auch unseriöseren Finfluencern, da bleibt natürlich dieser Teaser stehen. Ja, du wirst dann in so einem TikTok, in einem Instagram-Reel oder so, wirst du natürlich bei weitem nicht alle Infos erfahren, sondern man will dich über ein Coaching-Angebot, über irgendwelche, wie auch immer, Plattformen, dich irgendwo reinziehen, weil du, also es wird nur was angeteasert. Du könntest, hast wahrscheinlich was verpasst. Es wird FOMO in dich injiziert geradezu. Und dagegen eine gewisse Resistenz zu entwickeln, zu sagen, nee, das passt schon, wie Finanztipp das sagt. Ja, ich muss jetzt nicht da nochmal meinen, irgendwas da reinzugehen und so. Diese Resistenz zu entwickeln, das ist fast schon ein eigener Skill, würde ich sagen. Ja, das ist nicht so leicht.
Und da haben wir jetzt ja wirklich den Effekt, also da die Kompetenz der Leute auf Stufe 4 ist ziemlich sicher am höchsten, aber die selbst wahrgenommene Kompetenz ist es nicht mehr. Die liegt weit unterhalb davon. Und
im Vergleich zu den eigentlichen Experten habe ich keine Ahnung.
Genau. Und gleichzeitig ist aber natürlich die Angst, die Leute haben, oder die FOMO, die Leute haben, die ist auf dieser Stufe, also so zwischen Stufe 2 und Stufe 3, eigentlich am geringsten. Also da hast du die wenigsten Sorgen, weil du denkst, oh, jetzt bin ich eigentlich gut aufgestellt, ich habe das gemacht. Und ich habe dann jetzt so ein bisschen überlegt, naja, wie kann man das lösen?
Ja, ich glaube, das hängt wirklich mit einer ganz grundsätzlichen, also du wirst es nicht lösen, indem du dir immer mehr Wissen aneignest. Es wird nicht funktionieren. Das muss ich ganz klar so sagen. Warum? Weil es immer jemanden gibt, der was Neues hat, der mehr weiß als du, der es irgendwie noch komplizierter machen kann, der sich durch noch mehr, gehen wir mal in einen anderen Bereich, sich durch noch mehr Bände des Steuergesetzes durchgewühlt hat. Ja, wird nicht funktionieren. Also der Fehler ist sozusagen fast schon wie so bei irgendeiner Abhängigkeit, ne? Also bei einer Substanzabhängigkeit, die durch noch mehr von der Substanz befriedigen zu wollen. Sondern es geht, die Lösung liegt nicht hier oben, die liegt irgendwo hier unten im Bauch. Ja? Die liegt darin, dass ich mir eine andere Einstellung dazu zulege, und das ist das, was ich ja oft mit dem Thema Coolness gesprochen habe. Dieses Stichwort Coolness habe ich immer verwendet dafür, für so einen eine Achterbahnfahrt mit dem eigenen ETF durchstehen zu können. Zu sagen, hey, auch wenn das 30%, 40%, 50% irgendwann mal in einer großen Börsenkrise nach unten rauscht, ich habe die nötige Coolness, mich davon nicht verrückt machen zu lassen, nicht alles zu verkaufen und das durchzustehen. Das trifft aber genauso auf, nicht nur jetzt auf einen Börsenverlauf und Aktienkurse und so weiter zu, sondern halt auch auf dieses Thema Finanzwissen. Zu sagen, ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe. Und ja, vielleicht gibt es da draußen Lösungen, die noch, ich sage jetzt einfach mal, etwas besser funktionieren könnten. Das ist ganz bestimmt nicht garantiert. Denn wenn es garantiert wäre, dass es besser funktioniert, guess what, dann hätten wir das hier bei Finanztipp und würden es ganz, ganz groß an die große Glocke hängen. Dann gäbe es kein Viertöpfe-Prinzip oder die Viertöpfe sähen anders aus oder wie auch immer. So. Aber es könnte sein, dass es ein bisschen besser läuft. Und dann denke ich mir, das denke ich mir für mich selber auch, ja, brauche ich das unbedingt? ich habe genug anderes zu tun im Leben. Es ist alles eine Frage der eigenen Lebenszeit. Worin will ich meine Lebenszeit investieren? Will ich die Stunden, tagelang, wie auch immer, im Jahr, pro Tag, wie auch immer, indem ich dauernd ins Depot gucke oder sowas in der Richtung, mit Fragen mich belasten, muss ich geradezu schon sagen, ja, so wie der User gesagt hat, die aber letztendlich nicht wirklich zu Entscheidungen führen. Ja. Und deswegen bin ich immer so stark dafür, für diesen Vermögenscheck oder diesen Jahrescheck, sich einmal im Jahr darüber wirklich Gedanken zu machen, bin ich noch on track, bin ich im richtigen Kurs? Oder, mein Lieblingsbeispiel, ja, taucht da das Thema Immobilie dann doch wieder am Horizont auf? Und dann muss ich eine Entscheidung treffen. Und das ist natürlich im Wesentlichen eine emotionale und eine Lebensplanentscheidung. Und wenn es da ist, dann muss ich wahrscheinlich auch größere Konsequenzen daraus ziehen. Im Sinne von, dann muss vielleicht ein großer Teil des Geldes vom Depot runter, weil das wird vielleicht in 2-3 Jahren gebraucht oder sowas in der Richtung. So, aber das hat ganz viel nochmal mit einer ganz grundsätzlichen Einstellung zu tun, zu sagen, zu wissen, hey, wenn ich diese Grundregeln von Finanztipp befolge, mache ich zu 90%, wahrscheinlich mehr als 90% alles richtig und muss mich und bin damit einfach auch zufrieden. Es geht nicht um die letzte Geschichte und die Wahrscheinlichkeit, jetzt bin ich doch bei der Gier, ja, zu sagen, ich mache das, weil ich entweder damit reich werde oder B, weil ich, wenn ich das nicht mache, arm werde, ja, geht gegen Null. Die geht einfach gegen Null. Das heißt nicht, dass sie nicht da ist. Sage ich auch mal, was ich mal ganz persönlich dazu denke. Kann das Ganze, machen wir mal das krasse Beispiel, kann das Ganze mit dem Weltaktien-ETF irgendwie in die Hose gehen? Ja, kann gehen. Dann sieht unsere Welt ganz anders aus und Millionen von Leuten haben ein mindestens genauso großes Problem wie ich, wenn nicht noch ein größeres.
Und auch ganz viele große institutionelle Investoren, also Versicherungen, darauf kannst du dich, Banken darauf, und so weiter.
Genau, darauf kannst du dich kaum vorbereiten und die Wahrscheinlichkeit, dass du die Lösung dann in der Tasche hast, die für dich dann die richtige ist, ob das das eigene Haus ist, das dem Haus vergrabene Gold oder wie Hermann Ternag immer gerne sagt, oder der eigene Acker, auf dem ich dann meine Früchte anbauen kann, das wirst du vorher kaum beantworten können.
Meine Lieblingsantwort aus dem Forum tatsächlich auf diese Frage war, hat jemand einfach geschrieben, ich gebe dir hiermit ein halbes Jahr frei von deinen Finanzen, dein Geld braucht dich nicht und kann auch alleine von deinen Sparplänen weggespart werden.
Ja, also das Hauptbeispiel, was ich dazu mal erzählen kann, ja, wie immer, ja, fragt mich, wann ich das letzte Mal ins Depot geschaut habe. Ist es Monate her? Es ist definitiv Monate her. Und warum? Weil ich dieses Geld nicht jetzt brauche und auch die nächsten 20 Jahre nicht brauchen werde. Ganz einfach. Also was interessiert es mich, ob das Depot jetzt auch 5.000 Euro mehr oder weniger wert ist? I don't care.
Ich glaube auch, dass es ist ja schwierig, diesen Punkt zu erreichen, wenn du von dir aus sagen kannst, ich weiß, dass ich nichts weiß. Was, glaube ich, hilft, ist tatsächlich Feedback von außen zu holen, also zum Beispiel mit deinem Partner oder deiner Partnerin drüber zu sprechen. Und was ich mir noch überlegt habe, was, denke ich, auch helfen würde, man kann sich zum Beispiel auch eine Checkliste machen. Also welche theoretischen Probleme gibt es? Also Altersvorsorge, habe ich das gemacht? Haftpflichtversicherung, habe ich das gemacht? Berufsunfähigkeitsversicherung? Oder was passiert, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was passiert, wenn ich arbeitslos bin? Solche Dinge. Und dann kann man ja abhaken, ob man darauf vorbereitet ist. Und das macht halt auch sichtbar, wie gut ich aufgestellt bin. Ich habe quasi was in der Hand, das ich sehen und anfassen kann, wo ich für mich sehe, wie ein bisschen wie so Piloten vorm Start, wo ich quasi sehe, ob ich bereit bin. Und da kann ich, glaube ich, dann ja für mich so ein bisschen das bewerten und kann mir so quasi durch diesen Schritt nach außen und dann zurück in mich selber so ein gutes Gefühl verschaffen.
Absolut. Und die Checklisten gibt es ja auch bei Finanzen. Wir wollen die übrigens noch besser machen, sodass sie auch wirklich gut verarbeitbar sind. Wichtig ist aber, glaube ich, auch da die Einstellung, mit der ich rangehe. Nämlich, so wie es der User vorhin auch geschrieben hat, ich gehe daran mit dem Willen, etwas zu entscheiden. Ich mache mal ein einfaches Beispiel. Sagen wir Zahnzusatzversicherung, ist ja so ein schönes Beispiel. Ist so eine typische, kann man, aber muss man nicht haben, Versicherung. So, wenn ich jetzt mich da rangehe, bei Finanzblase, meinetwegen auch woanders, mich darüber informiere, ich sollte das aus meiner Sicht nicht tun. Das ist ja jetzt kein besonders spannendes Thema, ne? Also niemand beschäftigt sich, glaube ich, oder wenige Leute beschäftigen sich aus Lust und großem Interesse mit dem Thema Zahnzusatzversicherung, sondern ich will ein Problem lösen. Ich will wenn irgendwann mal was mit meinen Zähnen ist, nicht zu viel dafür bezahlen müssen. So. Und daran zu gehen, zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Das kann vielleicht schon mal ein bisschen dauern, bis ich die Informationen gesammelt habe. Ist ehrlich gesagt nicht besonders schwierig. Wahrscheinlich kann ich es auch eher in 10 bis 15 Minuten, ehrlich gesagt, entscheiden. Aber ich kann mir auch dafür ein bisschen Zeit nehmen. Wichtig ist nur, ich möchte es zum Schluss entschieden haben und lasse das Thema nicht für mich so im Hinterkopf, wo es mich dann nämlich stresst, liegen. Und bei, jetzt ganz konkret beim Thema Zahnzusatzversicherung, ich muss mich letztendlich entscheiden und da kann mir auch keiner helfen, wie ich die Wette auf meine Zähne sehe. Halten meine Zähne noch 10, 15 Jahre oder glaube ich, dass in den nächsten Jahren da eine mindestens mal vierstellige Rechnung vom Zahnarzt kommt, weil halt unbedingt was gemacht werden muss. Wenn ich Letzteres glaube, dann könnte es gut sein, dass eine Zahnzusatzversicherung Sinn macht. Wenn ich glaube, ich habe gute Zähne und da wird lange nichts kommen, dann spare ich mir die Zahnzusatzversicherung und lege gedanklich oder auch wirklich konkret die, was weiß ich, 25, 30 Euro im Monat für so eine Zahnzusatzversicherung weg, tendenziell sogar auf einen ETF-Sparplan und bezahle davon dann auch, ohne mich zu ärgern. Das ist eigentlich auch wichtig. Vielleicht muss man sich das sogar aufschreiben. Ich muss das nicht, aber manche Leute müssen sich aufschreiben. Ich habe mich gegen eine Zahnzusatzversicherung entschieden und muss mich nicht ärgern, dass ich in 10, in 15 Jahren dann 5.000 Euro bezahlen muss, weil ich habe das Geld letztendlich mir gespart, angespart.
Das ist, glaube ich, einfach so das Schwierige. Man muss halt eine Entscheidung treffen und dann irgendwie damit leben, sozusagen.
Ja.
Das ist, glaube ich, generell in allen Entscheidungen immer das einer der schwierigsten Momente im Leben.
Absolut.
Und ansonsten würde ich sagen, können wir zum Abschluss nur noch unseren Schnellcheck machen. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind drei Fragen wichtig. Punkt 1, hast du eine Anlagestrategie und passt die zu deinem Ziel? Also zum Beispiel, möchtest du eine Immobilie kaufen oder nicht? Mhm. Hast du einen Überblick über deine Ausgaben und befolgst du am besten die 50-30-20-Regel?
Mhm.
Und Nummer 3, passt du deine Sparquote jedes Jahr an dein Gehalt an?
Mhm.
Und ich würde sagen, wenn du die drei Fragen beantworten kannst, dann bist du schon mal relativ weit auf der sicheren Seite eigentlich. Und klar, man kann sich das natürlich total krass aufteilen, aber gerade wenn man jetzt auch am Anfang steht, ich glaube, mit den drei Fragen kann man sich schon relativ...
Ich würde noch eine vierte hinzufügen, nämlich das, was ich gerade schon gesagt habe, bin ich richtig versichert?
Ja.
Was auch immer das heißt. Da gibt es ein paar Muss-Geschichten, das wissen wir alle, auch alle Haftpflichtversicherungen, Berufsunfähigkeitsgeschichten und bei anderen Versicherungen muss ich halt genau diese Entscheidung treffen, gehe ich das Risiko, dass das passiert und dann muss ich es halt auch aus eigener Tasche bezahlen können im schlimmsten Fall oder sage ich, nee, das ist mir zu groß, das Risiko, in meinem Fall, mir ist das Risiko zu groß, dass ich oder eine meiner Kinder im USA-Urlaub im Krankenhaus landet und das mich dann fünfstellig irgendwas kostet. Also natürlich hole ich mir eine Auslandsreisekrankenversicherung für die USA.
Und damit sind wir auch schon quasi am Ende von unserer irgendwas mit Arte und Kultur gelbe Untertitel-Folge. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir mal den Dunning-Kruger-Effekt und Sokrates in eine Geld ganz einfache Folge
bringen. Ziemlich unwahrscheinlich.
Aber es hat geklappt. In England hätte man bestimmt auf sowas wetten können. Irgendwie ein Fünfer oder so.
Ist das so, ja.
Jetzt sind wir bei den unseriösen Geldtipps. Aber damit kommen wir zu den Fragen von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und Stoikova-Design möchte von uns wissen, hey Saidi, habt ihr ein Tutorial, wie man ETFs kauft? Alles sieht verwirrend aus und es gibt verschiedene Arten.
Ja, also ich verstehe das völlig, dass am Anfang das tatsächlich schwierig ist, gerade weil sieht verwirrend aus, ne, weil die Depots, die Apps von den Anbietern alle unterschiedlich aussehen. Aber in dem Sinne, Tutorial, ja, man kann mal zum Beispiel in die ganz alten YouTube-Videos reinschauen, da haben wir mal sowas gemacht, das ist Jahre her und dann erkennt man Finanztipp vielleicht auch nicht wieder, aber meine Stimme erkennt man noch, ja, und insofern, ja, das sind wir, da haben wir das mal vorgemacht. Aber im Grunde genommen ist es, das Prinzip ist immer das Gleiche. Erstmal, du brauchst ein Depot, geh mal davon aus, das hast du. Als zweites suchst du dir in unserem ETF-Finder bei uns auf der Webseite einen ETF aus und auch da wieder der Hinweis, die sind nicht groß unterschiedlich. Ja. Du machst mit keinem ETF, den du auf uns auf der Webseite findest, irgendetwas grundsätzlich falsch. Was du dann brauchst, ist die ISIN, die Kennnummer, die eindeutige Identifikationsnummer für diesen ETF. Die findest du ebenfalls bei uns in dem ETF-Finder drin. Die kannst du da rauskopieren. Und dann findest du ganz bestimmt, wenn du irgendwo auf Kaufen gehst, eine Möglichkeit in deinem Depot, in deinem Online-Banking, in deiner App, diese ISIN einzufügen. Und dann kannst du diesen ETF in dein Depot kaufen, das solltest du am besten unter der Woche, untertags machen, nicht am Wochenende, weil sonst riskierst du, dass du da keinen guten Preis bekommst. Und das Einzige, was du dann noch machen musst, ist, du musst dir überlegen, wenn du einmalig kaufst, entweder stellst einen Sparplan ein, das ist relativ einfach, dann musst du dir überlegen, will ich 100, 200, 300, wie auch immer, wie viel Euro im Monat wegsparen. Und wenn du einmalig kaufst, musst du nur noch Folgendes machen, du weißt hoffentlich, wie viel du anlegen willst, 2000 Euro. Und dann teilst du die 2000 Euro durch den Kurs des ETFs, der wird dir dann angezeigt. Zum Beispiel kann es sein, machen wir ein einfaches Beispiel, dass der Kurs 100 Euro beträgt und wenn du 2000 Euro anlegen willst, 2000 durch 100 sind das 20 Anteile. Das ist das, was du noch in dein Depot eintragen musst, dass du 20 Anteile an diesem ETF kaufen möchtest. Das geht dann manchmal nicht ganz genau auf den Euro raus, ne, weil es dann irgendwie ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger sind, aber so ungefähr hast du dann ca. 2000 Euro dann gekauft. Ja, und das war es im Grunde genommen schon.
Und du kannst natürlich auch in den nächsten Wochen ein bisschen weiter auf unsere Website schauen. Wir werden nämlich bald ein neues Format für euch haben, in dem ihr genau solche Tutorials euch dann anschauen könnt,
ja,
in denen Saidi euch das sogar on-screen erklärt,
yes,
wie es funktioniert. Und die zweite Frage kommt von Zuhause mal zwei. Hey Saidi, ich habe mir eine BAV andrehen lassen, obwohl ich es besser weiß. Was tun? Beitragsfrei stellen.
Ja, BAV meint betriebliche Altersvorsorge. Das heißt, irgendwie in der Firma ist jemand rumgelaufen, hat die Dinger verkauft. Ja. Grundsätzlich ist es nicht ganz so leicht zu entscheiden, ob das gut oder schlecht ist. Das klingt so, als ob es keine gute ist. Die wichtigste Frage ist vor allen Dingen da, wie viel zahlt der Arbeitgeber dazu? Ja. Und wenn der nicht so viel dazu zahlt, dann kann man sich schon mal fragen, ob das richtig ist. Wenn ich aber feststelle, das ist nicht das richtige Ding. Und die letzte Frage, die man, also wenn man es ganz genau wissen will, dann müsste man entweder zu dem Vermittler oder zur Personalabteilung gehen und sagen, rechnet mir mal aus, wie viel da rauskommt, und zwar nach Kosten, also wirklich realistisch, und rechnet mir die auch die Rendite dafür aus, und zwar pro Jahr zurückgerechnet. Da werden die schon ganz schön schlucken. Aber wir sagen letztendlich immer, wenn da 2% pro Jahr mindestens rauskommt, dann ist es gerade noch okay. Kann aber aufgrund von hohen Kosten und so weiter in vielen Fällen auch weniger sein. Ja, und wenn ich letztendlich feststelle, das ist nicht das Richtige, weil ich sage, ich möchte das Geld lieber in den ETF-Sparplan stecken, in mein Haus stecken oder was auch immer, dann bleibt nicht viel, als das beitragsfrei zu stellen, weil in aller Regel kann ich so eine BAV nicht kündigen. Ja, die ist quasi unkündbar. Ich kriege das Geld erst, wenn ich in Rente gehe, also mit 67, und dann muss ich das beitragsfrei stellen. Ist immer ein bisschen unschön, weil ich dann irgendwie so einen kleinen Topf von wahrscheinlich in vielen Fällen paar tausend Euro irgendwie mit mir rumschleppe. Der Vorteil ist, die kann ich aber auch zu einem neuen Arbeitgeber irgendwann mal, wenn ich den Job wechsle, wieder übertragen. Aber ja, mehr bleibt da nicht, wenn ich sage, das ist aus welchen Gründen auch immer ein schlechter Vertrag für mich, aber wirklich gut anschauen, ob das wirklich auch ein schlechter Vertrag ist, dann bleibt nur beitragsfreistellen.
Und wenn du dir jetzt denkst, in die Situation möchte ich gar nicht erst kommen oder was tue ich dann? Wir verlinken dir in den Shownotes natürlich auch unsere Folge, wie du dir nichts aufschwatzen lässt, falls da jemand bei dir durch die Firma läuft und solche BAVs anpreist. Den Link packen wir dir natürlich in die Shownotes.
Mein bester Hinweis dazu ist immer, ich würde so eine BAV, wenn ich mich nicht genauer damit beschäftigen will und so weiter, nur dann machen, wenn es ganz klar ist, dass das eine hohe Förderung ist. Ne? Also Beispiel, ich zahle 1 Euro ein, Arbeitgeber schießt 1 Euro dazu, natürlich machen. Ja? Oder ich zahle 1 Euro ein, Arbeitgeber zahlt 50 Cent dazu. Ja? Das sind einfach gute Förderungen. Da muss ich mir auch nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen, ob dieser Vertrag jetzt teuer ist oder nicht, ob der eine hohe Rendite abwirft oder nicht. Also generelle Regel ist, eine betriebliche Altersvorsorge dann machen, wenn es einfach einen wirklich ordentlichen Zuschuss vom Arbeitgeber gibt.
Und dann haben wir es auch schon wieder geschafft. Vielen Dank, Saidi, fürs Mitmachen. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Hat mir Spaß gemacht heute. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss.